mein Wunsch, dass wir das wirklich alle tun und nicht nur singen. Pfingsten tut gut. Ich lese uns den Predigttext aus Johannes 16, die Verse 7 bis 14, und da dürfen wir gerne noch einmal zu aufstehen. Jesus spricht dort mit seinen Jüngern und sagt Folgendes: Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen, wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Vorhin in den Lesungen aus der Apostelgeschichte haben wir gehört, wie die erste Gemeinde damals in Jerusalem entstand. Der Geist Gottes kam und aus denen, die Jesus kennengelernt haben, seinen Jüngern, die im Judentum gelebt haben, wurden an diesem Tag Christen. Bekehrung oder Umkehr oder Wiedergeburt nennt das die Bibel. Sie wurden durch den Geist Gottes neue Menschen. Sie sind umgekehrt zu Gott. Gott hat ihre Herzen verändert. Und wir haben es gehört, Tausende von Menschen haben sich an diesem Tag Gott zugewandt, sind neue Menschen geworden. Und seitdem gibt es die Gemeinde Jesu auf Erden. Und wir haben, weil es Geburtstag war, ein Geschenk bekommen. Und dieses Geburtstagsgeschenk war und ist immer noch der Heilige Geist. Gerade eben in Johannes 16 haben wir erkennen können, was das Besondere an diesem Geschenk ist und warum es uns als Gemeinde gut tut und warum es uns nützlich ist, dass der Geist Gottes gekommen ist. Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Und das galt für die Jünger damals, ja, und das gilt genauso noch für uns als Gemeinde im Jahre 2023, für alle Christen. Es ist nützlich. Warum? Ohne Gottes Geist würden wir die Bibel nehmen und wir würden sie lesen und sie würde uns nichts sagen. Wir würden sie nicht verstehen. Ohne Gottes Geist würden wir in einen Gottesdienst gehen oder er würde uns überhaupt nicht berühren. Es würde uns nichts sagen, es würde uns nichts ansprechen. Ohne den Geist Gottes würden wir vielleicht nach Hause gehen und wir wären völlig unberührt von Gott. Und falls das so ist, dann muss man sich ernsthaft fragen, habe ich überhaupt den Heiligen Geist? Bin ich Gottes Kind? Bin ich ein neuer Mensch geworden? Vielleicht denkt ihr jetzt, also jetzt bleibt mal ruhig, wir gehen doch oder ich gehe doch jeden Sonntag in den Gottesdienst und das vielleicht schon lange oder wie auch immer. Das ist schön, mach das weiter. Aber wenn mir die Bibel nichts sagt, wenn mich Gottesdienste kalt lassen, wenn ich keine Sehnsucht danach habe, Gott zu begegnen, in der Gemeinde, zu Hause durch das Gebet, im Bibellesen, dann sollte ich mich fragen, ob ich den Geist Gottes überhaupt habe. Habe ich es so erlebt, wie wir es vorhin in der Lesung gehört haben? Sie waren tief betroffen, hast du gelesen. Andere Übersetzungen sind da fast noch markanter. Es ging ihnen durchs Herz. Das ist ein starkes Wort. Es ging ihnen durchs Herz. Aber wie kommt es denn dann, dass man überhaupt in Gottesdienste geht? Na, wir wissen das doch alle. Viele von uns sind in christlichen Elternhäusern groß geworden. Das ist wunderbar. Und dann wird man mitgenommen in den Gottesdienst. Habe ich so erlebt, haben wir mit unseren Kindern auch so gemacht. Oder man ist der Partner eines Christen und geht mit. Oder Freunde, Nachbarn haben einen eingeladen und man geht mit. Einmal, zweimal, dreimal, regelmäßig, vielleicht sogar viele Jahre. Und irgendwann wird man angesprochen, willst du nicht sogar mitarbeiten? Ja, das macht man dann auch. Und das ist auch erstmal gut. Das ist gut, das ist wunderbar. Aber wenn aus der Gewohnheit, der Tradition und vielleicht dann sogar, wenn man mitarbeitet, aus dem Pflichtgefühl, sich nichts weiteres entwickelt, dann haben wir nicht den Geist Gottes. Denn der Geist Gottes schenkt eine Sehnsucht, in Gottesdienste zu gehen. Der Geist Gottes schenkt eine Sehnsucht, mit anderen Geschwistern Gemeinschaft zu haben. Der Geist Gottes schenkt die Sehnsucht, sein Wort zu lesen und immer besser zu verstehen. Der Geist Gottes schenkt die Sehnsucht, mit Gott zu sprechen im Gebet. Paulus geht da noch weiter. In Römer 8, Vers 9 sagt er, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Nun kann es sein, dass man diese Sehnsucht vielleicht mal hatte und mit der Zeit hat die sich so ein bisschen verflüchtigt. Das kann jedem von uns passieren. Man kann wirklich auch Krisen haben. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal rumfragen würden, das tun wir nicht, dann würde jeder berichten können, ich hatte mal eine Krise, vielleicht habe ich gerade auch eine. Das kann gut sein. Und da sind wir nicht alleine mit. Paulus war mit seinem Mitarbeiter Timotheus zu einem bestimmten Zeitpunkt überhaupt nicht zufrieden. Und er sagt ihm in 2. Timotheus 1, Vers 6, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Das kann man nur sagen, wenn diese Gabe, die er hat, nicht zur vollen Entfaltung gekommen ist. Also Timotheus steckt in einer ernsthaften Krise. Und deswegen darf man, nein, ich denke, muss man Gott immer wieder bitten, dass er dieses innere Feuer, diese Gabe des Glaubens durch seinen Geist immer wieder neu anfacht. Wie ein Feuer in einem Grill, wo man denkt, oh, das geht gleich aus. Ich muss mal ein bisschen Kohlen nachfeuern und ein bisschen Wind machen oder was auch immer. Und dann merken wir wieder, wie gut es ist, wenn wir Gemeinschaft mit anderen Christen haben. Wie gut es ist, wenn wir im Glauben leben, wenn wir Gottes Wort lesen, wenn wir immer tiefer dort eindringen und wenn wir beten. Die Bibel nennt das Heiligung. Und das ist ein fortwährender Prozess und der ist nie zu Ende. Und dann ist Pfingsten auch ein Grund zur Dankbarkeit. Dann ist Pfingsten ein Grund zur Freude und auch zum Feiern. Was bewirkt der Heilige Geist weiter? Weltweit, das wissen wir, kommen seit Pfingsten Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Durch den Geist Gottes. Nicht durch begabte Pastoren oder Evangelisten, das sicherlich auch, denn der Heilige Geist verwendet sie und gebraucht sie. Aber sie kommen durch den Geist Gottes zum Glauben. Er, der Geist Gottes, öffnet der Welt die Augen für drei Dinge. Das lese ich uns in Vers 8. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Er wird die Welt überführen. Gucken wir uns das erst mit der Welt an, damit wir das verstehen. Die Grundidee, die Jesus hier den Jüngern aufzeigt, ist folgende. Es wird, wenn der Geist kommt, eine Zeit geben, wo eine weltweite Bewegung entstehen wird. Weltweit werden Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus kommen, weil sie das Evangelium verstehen. Und das konnte man sich ehrlich gesagt damals nicht vorstellen. Und die Jünger schon gar nicht. Also es gab auch nicht mehr viele Jünger. Klar, wenn Jesus große Wunder gemacht hat, also Tote auferweckt, 5000 Leute aus nichts versorgt hat, Speisung der 5000 und noch viele, viele andere Wunder, ja, da waren alle da. Sensationen finden alle gut, auch heute noch und damals auch. Aber als Jesus den klaren Willen von Gott kommuniziert hat, da waren fast alle seine Jünger, fast alle seine Anhänger weg. Und der größte Knaller ist, sie haben auch noch Jesus dafür die Schuld gegeben. In Johannes 6, Vers 60 lesen wir, viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Und schwupps waren sie weg. Und bei der Kreuzigung ein paar Frauen und Johannes. Und nach der Kreuzigung eine kleine, verängstigte Truppe, die bequem in ein Wohnzimmer passte. Das waren nicht mehr viele. Und daraus soll eine weltweite Bewegung entstehen, sagt Jesus. Ja, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dieser Geist, das sagt hier die Bibel, dieser Geist wird die Welt überführen. Das bedeutet nicht nur Gottes Volk, nicht nur die Juden, sondern die ganze Welt. Das war auch eine Neuerung, die schwer zu verdauen war damals. Aber Paulus nimmt das auf und sagt in Epheser 3, die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, das sind übrigens auch wir sind ja auch Nichtjuden, die Nichtjuden sind zusammen mit den Juden Erben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Und das ist beschrieben in der Apostelgeschichte. Wir haben es vorhin gerade gehört. Und das ist so sensationell, neu und überraschend für alle, dass Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, diese ganzen zum Teil unaussprechlichen Gebiete und Länder aufzählt. Elia, du hast geübt die Namen, ne? Ja, ich habe da schon manchen Pastor auch rumstöpseln sehen an diesen ganzen Begriffen. Und ich gucke sie mir vorher auch immer, wenn ich es mal lesen muss, vorher gut an. Aber es zeigt, damit, es wurde im Prinzip die damalige Welt beschrieben, Türkei, Griechenland, Nordafrika und all diese ganzen Länder. Und das waren natürlich damals, die da zusammenkamen, größtenteils Juden, ja, richtig, aber bald kamen eben auch Nichtjuden zum Glauben an Jesus Christus. Und das meint Jesus, wenn er in unserem Bibeltext sagt, der Geist Gottes überführt die Welt. Und daraus ist die Weltmission entstanden. Und weltweite Bewegungen mit dem Ergebnis, dass das Christentum wirklich in der ganzen Welt verbreitet ist. Und es gibt auch im Moment weltweit Erweckungen. Umso tragischer finde ich es, wenn in Deutschland zum ersten Mal seit dem frühen Mittelalter weniger als 50% zu einer christlichen Kirche gehören. Zum ersten Mal seit dem frühen Mittelalter, und jeder, der sich mit Geschichte auskennt, weiß, das ist lange her, zum ersten Mal seit dem frühen Mittelalter sind wir als Christen in der Minderheit in Deutschland. Ich weiß, was ihr denkt. Ihr denkt, ja, ja, das sind doch sowieso nur Namenschristen. Wer weiß denn, wie das früher war? Ja, und dann haben die ihre Skandale und das wird noch mehr zunehmen. Ihr Lieben, da habt ihr natürlich recht, das ist klar. Aber wir sollten als Freikirchler die Nase nicht zu hoch tragen. Nehmt euch, wenn ihr heute Nachmittag Zeit habt, mal unser Gemeindeverzeichnis durch und schaut mal rein. Sind auch nicht alle, die da stehen, sind heute auch nicht hier. Was tut der Geist Gottes im Einzelnen? Jesus sagt, das haben wir gerade gehört, der Geist überführt die Welt. Wovon überführt er sie? Von der Sünde. Bedeutet, er öffnet ihnen die Augen, dass sie überhaupt Sünde erkennen. Was ist hier die Sünde? Hier geht es nicht um Mord und Totschlag und um Betrug, Ehebruch, Lügen, Finanzamt, Betrügen, zu schnell fahren, sich auf der Straße festkleben. Ich weiß es nicht. Darum geht es hier überhaupt nicht. Sondern es geht um die entscheidende Sünde, und das ist, dass sie nicht an Jesus glauben. Das steht in Vers 9. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Es gibt bei Jesus, und das ist ein ganz wichtiger Satz, den ich heute mindestens noch einmal sagen werde, es gibt bei Jesus keine Neutralität. Matthäus 12, da sagt Jesus uns, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Paulus nimmt das auf in 1. Korinther 1. Da heißt es, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Ich habe uns das auch in einer etwas moderneren Fassung mitgebracht. Dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Das ist eine Torheit oder es erscheint unsinnig. Der Geist Gottes macht die Sünde des Unglaubens den Menschen klar. Die meisten Menschen kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass das eine Sünde sein könnte. Wenn man die fragen würde auf der Straße, wissen Sie, dass Sie die Sünde des Unglaubens haben, dann halten die uns für völlig bescheuert. Warum? Man lebt sein Leben, man hat eine Ausbildung, geht in die Schule, studiert oder was auch immer, man gründet eine Familie, man hat Hobbys, man hat einen Beruf und ist nett, bringt Leute über die Straße und spendet zu Weihnachten was. Ey Leute, ist doch alles in Ordnung. Was wollt ihr denn von mir, würden die sagen. Was wollt ihr denn von mir? Und das ist genau das, was Paulus hier auch gesagt hat. Das ist für die völliger Unsinn. Warum? Weil sie nicht den Heiligen Geist haben, weil sie nicht auf den Heiligen Geist hören. Dass man nicht an Jesus glaubt, empfindet man überhaupt nicht als Nachteil. So, alles gut. Noch einmal der Satz: Wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Es gibt bei Jesus keine Neutralität. Wenn der Geist Gottes in ein Leben, in das Leben eines Menschen kommt, dann überführt er den Menschen. Überführt, das ist so ein alter Ausdruck. Aber ich glaube, wir kennen das vielleicht aus Krimis oder aus der Zeitung oder wie auch immer. Wurde ein Mörder überführt. Man hat ihm nachgewiesen, dass er jemanden umgebracht hat. Überführung des Mörders. Und genauso ist das hier gemeint. Wenn der Geist Gottes in ein Leben kommt, dann überführt er den Menschen, er weist ihnen sozusagen ihre Sünde nach. Und dann merken die Menschen, und ich denke, das ist hoffentlich den meisten oder vielleicht sogar allen so gegangen, dann merken sie, dass ihnen ohne den Glauben an Jesus etwas Entscheidendes und das Grundsätzliche fehlt. Und dann kommt vielleicht oder hoffentlich, und das ist immer wieder mein Gebet, auch die Sehnsucht und auch die Bitte: Ja, Herr, schenke mir diesen Glauben, nimm mich an, verändere mich, ich möchte dir gehören. Das ist dann das, was die Bibel als Bekehrung beschreibt. Aber es ist auch wichtig, das ist ein Geschenk. Wir können uns das nicht verdienen, auch nicht durch einen regelmäßigen Gottesdienstbesuch. Ein regelmäßiger Gottesdienstbesuch rettet uns nicht, sondern nur eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Paulus sagt zu der Gemeinde in Philippi Folgendes. Philippi, muss man wissen, die Gemeinde ist neu gegründet worden und hat gleich die Zehnerkarte gezogen. Sie kam direkt in eine Verfolgungssituation. Und da sagt Paulus gleich im ersten Kapitel, Vers 22, denn euch, also der Gemeinde in Philippi, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Es ist uns auch in Bremerhaven geschenkt worden, an ihn zu glauben. Es ist kein Verdienst, nicht weil unsere Eltern das schon gemacht haben, nicht weil wir so nett sind oder weil wir helfen oder was auch immer. Nein, es ist einfach nur ein Geschenk. Da dürfen wir dankbar für sein. Und das tut der Geist Gottes. Er schenkt uns den Glauben an Gott, an Jesus. Und durch Jesus Christus können wir eine Beziehung zu Gott aufbauen. Und aus dem Glauben wird eine Überzeugung. Und damit ist die Sünde des Unglaubens überwunden. Was tut der Geist Gottes noch? Ich lese uns Vers 10. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Gerechtigkeit, aber weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Gerechtigkeit Gottes. Um das zu verstehen, müssen wir ein bisschen ins Alte Testament schauen, um das richtig einordnen zu können. Für die Juden damals war eins völlig klar. Wer gekreuzigt wurde, ist ein von Gott Verfluchter. Wer gekreuzigt wurde, ist ein von Gott Verfluchter. Und 5. Mose sagt uns das, 5. Mose 21. Denn wer so aufgehängt wurde, ist von Gott verflucht. Und Paulus nimmt das genau auf. Ihr wisst, dass sich Neues und Altes Testament sehr, sehr gut ergänzen. Man muss immer nur genau lesen, dass man das erkennen kann. Paulus sagt in Galater 3, Vers 13, als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. In der Heiligen Schrift lesen wir ja, und jetzt bezieht er sich darauf, wer so aufgehängt wird, ist von Gott verflucht. Für die Juden war klar, dieser komische Wanderprediger, dieser Rabbi, wie hieß der noch? Ist das schon Jesus? Genau, so. Der hat nicht die Zustimmung von Gott gehabt. Denn sonst wäre er nicht gekreuzigt worden. Und damit ist er verflucht. Gott will nichts mit ihm zu tun haben. Einige haben das sogar gehört, wie Jesus am Kreuz gerufen hat: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, seht ihr? Er hat ihn verlassen. Über Jesus brauchen wir uns nicht mehr zu unterhalten. Die Nummer ist durch. Das war für die Juden völlig klar. Aber Ostern hat Gott deutlich gemacht, nee, so ist das nicht. Ich stehe zu ihm, ich stehe zu Jesus, ich habe ihn von den Toten auferweckt. Die Kreuzigung bedeutet nicht, er ist verflucht, sondern Jesus hat den Fluch für unsere Sünden getragen. Und das sagt Römer 4, Vers 25. Jesus wurde in den Tod gegeben, um unsere Sünden zu tilgen. Er wurde auferweckt, damit wir vor Gott bestehen können. Und wenn wir jetzt in der Apostelgeschichte weiterlesen würden, dann würden wir bald an eine Geschichte kommen, wo die Apostel vor dem Hohen Rat zitiert werden und dort ziemlich zu Männer gemacht werden. Juckt sie nicht, sie fangen einfach an zu predigen. Und ein Satz oder zwei Sätze davon lauten so: Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ist kein Zeichen der Ablehnung durch Gott, sondern dies hat mit der Gerechtigkeit Gottes zu tun. Wir sind Sünder. Wir sind auf der Seite. Gott ist auf der anderen Seite. Und zwischen uns steht die Sünde. Gott ist ein gerechter Gott. Ich kann nicht sagen, ach komm. In Bayern, wir waren letztes Jahr in Bayern, da heißt es überall, ja, Postjob, das Postjob, das Postjob. Sehr nett, hilft auch manchmal, aber hier hilft es uns nicht. Gott sagt nicht Postjob. Nein, sagt er nicht. Tut mir leid. Dazwischen steht die Sünde. Keine Chance. Können wir die Sünde wegtun? Nein, können wir nicht. Also hat Gott für Gerechtigkeit gesorgt, indem er seinen Sohn Jesus Christus für unsere Sünde aufgebürdet hat. Und Jesus da, man sagt immer, er ist gestorben. Nein, er ist elendig verreckt am Kreuz. Er ist verreckt. Das trifft es viel besser. Gottes Geist zeigt uns diese Gerechtigkeit auf, die Gott für uns eingerichtet hat. Was noch? Wir lesen Vers 11. Wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Von Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Der Fürst dieser Welt, das ist der Gegenspieler Gottes. Wir können ihn auch Teufel nennen oder Satan, wie auch immer. Wir wissen, wer gemeint ist. Er ist dadurch grundsätzlich besiegt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, unsere Schuld auf sich genommen hat und auferstanden ist. Er hat den Tod besiegt. Paulus sagt das in Epheser 1 so wunderbar. Mit ihr, der Kraft Gottes, hat Gott Jesus zum Herrscher eingesetzt. Über alle Mächte und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Ja, der Teufel ist noch aktiv und er kann noch viel Unheil anrichten. Und wenn wir in die Welt gucken, sehen wir, dass er das tut. Aber seine Niederlage ist schon besiegelt. Das ist auch nicht ganz einfach zu verstehen. Gestern war der letzte Spieltag in der Bundesliga. Für viele sehr enttäuschend. Also der Pastor ist deswegen nicht heute da, der ist ja Dortmund-Fan, weil das ist nicht der Grund. Sondern er hat einen mehr als wohlverdienten Urlaub. Aber wir gucken mal nicht an die Spitze der Tabelle, sondern nach unten. Da steigen hier immer Mannschaften ab. Und manchmal ist es so, dass Mannschaften so schlecht sind, dass schon 4, 5, 6 Spieltage vor dem Ende der Saison schon klar ist, das wird nichts mehr. Und selbst wenn die noch alle Spiele gewinnen sollten, die werden niemals genug Punkte bekommen, um den Abstieg zu verhindern. Ihre Niederlage, ihr Abstieg ist schon besiegelt. So ist das hier auch gemeint. Die Niederlage des Teufels ist besiegelt, auch wenn er noch Unheil anrichtet. Und ein ganz wichtiger Punkt, es gibt immer wieder in Gemeinden die Tendenz, zu viel vom Teufel zu reden. Man kann auch zu wenig davon reden, das gibt's auch, aber ich meine jetzt das andere, dass man zu viel redet und damit gibt man dem Teufel eine Ehre, die er nicht verdient hat. Denn der Teufel ist Gott nicht ebenbürtig. Der Teufel ist Gott nicht ebenbürtig. Kolosser 2, Vers 15. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Und dann erklärt Jesus noch, warum der Geist Gottes ein Geschenk an die Gemeinden ist. Denn durch ihn, durch den Geist Gottes, wird der Gemeinde das Wort Gottes geschenkt und auch erklärt. Ich lese uns Verse 12 und 13. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Jesus hat 3 Jahre auf der Erde gewirkt. Er hat 3 Jahre die Jünger gelehrt. Und in den Leidensankündigungen hat er vorausgesagt, ich werde gefangen genommen, ich werde gekreuzigt und am dritten Tag auferstehen. Die Jünger haben es gehört und sie haben es nicht verstanden. Sie haben durch die Wunder gemerkt, Das ist nicht einfach nur so ein Wanderprediger, so ein Rabbi. Kein Mensch kann Tote auferwecken. Das war ihm klar. Und Petrus hat es dann ja später auch gesagt, du bist der Sohn Gottes. Aber es war mehr so ein Ahnen und noch nicht so ein richtiges Wissen. Jesus hat ihnen das Reich Gottes erklärt, welches mit ihm damals begonnen hat und dann bei der Wiederkunft vollendet wird. Auch das haben die Jünger nicht wirklich komplett verstanden. Wie auch, sie hatten ja noch nicht den Heiligen Geist. Wie sollten sie es auch verstehen? Daher auch ihre tiefe Enttäuschung, als Jesus wirklich gekreuzigt wurde. Daher ihre tiefe Enttäuschung. Bis zu diesem Punkt, bis zur Kreuzigung, hat Jesus die Jünger geführt. Das berichten uns die Evangelien. Aber Jesus will weiterführen. Über die Kreuzigung, über die Auferstehung und über Himmelfahrt hinaus. Und das tut er durch den Heiligen Geist. Noch vieles habe ich euch zu sagen. Nein, Vers 13. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Über das hinaus, was Jesus gelehrt hat. Die ganze Wahrheit, sagt die Bibel hier. Nicht nur das, was Jesus gesagt hat, sondern auch das, was wir zum Beispiel in den Briefen der Apostel lesen. Diese, sagt uns das Wort Gottes, wurden vom Heiligen Geist getrieben, das so zu notieren. Deswegen ist Pfingsten so wichtig. Der Geist Gottes macht uns durch diese Schriften des Neuen Testamentes deutlich, warum Jesus sterben musste, was es bedeutet, dass er auferstanden ist, wie wir Gemeinden bauen sollen und was in Zukunft passieren wird. Paulus sagt das sehr, sehr deutlich in 1. Korinther 2, Verse 10 bis 14. Uns hat Gott durch seinen Geist sein Geheimnis enthüllt. Denn der Geist Gottes weiß alles. Er kennt auch Gottes tiefste Gedanken. So wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Wir haben nicht den Geist dieser Welt bekommen, sondern den Geist Gottes. Und deshalb können wir auch erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Wenn wir davon sprechen, kommt das nicht aus menschlicher Klugheit, sondern wird uns vom Geist Gottes gelehrt. Was er uns gezeigt hat, das geben wir mit seinen Worten weiter. Jeder, der in der Bibel liest, weiß, dass die Worte der Apostel manchmal schwer zu verstehen sind. Und ganz ehrlich, manches passt uns auch nicht in den Kram, was die Apostel sagen. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, wie bei Jesus. Oh, die Worte sind aber hart. Aber es ist Gottes Wort und es ist sein Wille. Den müssen wir beachten. Es gibt auch auf der anderen Seite manchmal die Tendenz in Gemeinden, dass manche sagen, ja, alles sehr schön, Paulus, guter Mann, aber wir richten uns nur nach dem, was Jesus gesagt hat. Denn Jesus ist der Erlöser, Jesus ist gekreuzigt, auferstanden. Das stimmt ja auch alles, ist auch richtig. Wir sollen ja auch auf Jesu Worte hören. Aber Gottes Wort sagt es anders. Wir sollen auf das ganze Neue Testament hören, weil der Heilige Geist diesen Aposteln den Willen Gottes so verkündet hat. Und zwar über das hinaus, was Jesus gesagt hat. Die ganze Wahrheit. Was wir im Neuen Testament lesen, ist das vom Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes, welches die Apostel eben aufgeschrieben haben und welches uns leiten soll. Und zum Schluss die Lieblingsaufgabe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat eine Lieblingsaufgabe. Die steht im letzten Vers, in Vers 14. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Die Lieblingsaufgabe von Gottes Geist ist es, Jesus zu verherrlichen. Der Geist will nicht im Zentrum stehen, sondern Jesus soll die Mitte der Gemeinde sein. Jesus sagt, er wird mich verherrlichen. Oft gibt es in Gemeinden den, zumindest auf den ersten Blick, nachvollziehbaren Wunsch, dem Heiligen Geist mehr Raum zu geben. Vielleicht ihm zu danken, ihn eventuell sogar anzubeten und ihn um Dinge zu bitten. Tatsächlich verbietet das die Bibel nicht, aber die Bibel fordert uns auch nicht dazu auf. Und es gibt keine Stelle in der Bibel im Neuen Testament, wo das auch vollzogen wird. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist eine andere, als unsere Bitten und unsere Anbetung zu empfangen. Denken wir dran, wir beten zum Vater im Namen des Sohnes, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und was ich jetzt sage, das steht so nicht in der Bibel, aber vielleicht verstehen wir es da ein bisschen besser. Der Geist Gottes ist im Grunde genommen ein Gentleman. Wenn er gelobt werden soll, tritt er zurück und sagt, nein, nein, es geht nicht um mich, es geht um Jesus, es geht um den Auferstandenen, nicht um mich. Das ist das, was ein Gentleman macht. Wir müssen die richtige Seite aufschlagen. Dann geht's richtig weiter. Und deswegen können wir uns fragen, wann wirkt der Geist Gottes in den Gemeinden am stärksten? Wenn wir unheimlich viel vom Heiligen Geist reden, wenn wir geistliche Übungen in welcher Form auch immer betreiben, um mehr Heiligen Geist zu bekommen? Nein. Wenn wir als Gemeinde viel von Jesus reden, wenn das Evangelium von Jesus Christus im Mittelpunkt steht, wann wirkt der Geist Gottes am stärksten? Wenn Menschen zu Jesus kommen und wenn Menschen zu seinen Nachfolgern werden, dann wirkt der Geist Gottes am stärksten. Denken wir an die Pfingstpredigt von Petrus. Wir haben vorhin einiges daraus gehört. Geht es Petrus darum, was das Reden in fremden Sprachen doch eine tolle Sache ist? Alle können jetzt alles verstehen und er fängt dann nicht an und sagt, so Leute, bekehrt euch mal, dann bekommt ihr die Gabe auch und dann machen wir hier. Nein, er erwähnt das in einem Satz. Leute, wir sind nicht betrunken. Was ihr hier gehört habt, ist die Erfüllung einer alttestamentlichen Prophezeiung. Und was macht er dann? Dann redet er von Jesus. Das ist Heiliger Geist at its best. Wir nennen uns Erlöserkirche. Wir haben uns vorhin noch darüber unterhalten, dass wir doch manchmal mit evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Bremerhaven, Baptisten und so einen langen Namen haben. Deswegen haben unsere Altvorderen mal gesagt, wir nennen uns Erlöserkirche. Das ist eigentlich ein guter Titel, Erlöserkirche. Und wenn es in unserer Gemeinde um den Erlöser geht, wenn Menschen zu Jesus finden, wenn das Evangelium im Mittelpunkt steht, dann müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir zu wenig Heiligen Geist haben. Und da brauchen wir auch keine Verrenkungen in irgendeiner Form anstellen, um mehr Heiligen Geist zu bekommen. Pfingsten tut gut. Nehmen wir das nochmal vom Anfang auf. Pfingsten tut gut. Was nehmen wir mit für unser Leben, für diese Woche? Und was kann uns auch gleich in der Gebetszeit leiten? Ich möchte euch einige Punkte nennen. Lasst uns Jesus danken, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben. Lasst uns Jesus danken, dass wir die Gemeinde auch hier in Bremerhaven haben, die Erlöserkirche. Lasst uns bitten, dass wir auch in und nach geistlichen Krisen immer wieder die Sehnsucht nach Jesus, nach der Gemeinde und seinem Wort spüren. Wir wollen uns aber auch prüfen, jeder für sich. Habe ich überhaupt jemals diese Sehnsucht verspürt? Falls nicht, ändert das. Es gibt bei Jesus keine Neutralität. Ich habe angedroht, dass ich diesen Satz ein paar Mal sage. Es gibt bei Jesus keine Neutralität. Jesus sagt, kehrt um, glaubt an das Evangelium, ändert euer Leben. Petrus nimmt das auf. Falls ihr nicht wisst, wie das geht, sprecht nach dem Gottesdienst eine Person eures Vertrauens an oder die Ältesten oder gerne auch mich. Wir können euch das anhand der Bibel gerne erklären, wie das funktioniert. Ich schließe hier mit einem Amen und möchte uns aber einladen gleichzeitig, dass wir eine Zeit des Gebetes haben. Ich habe euch einige Punkte genannt, die wir aufnehmen können. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten und ich werde das dann abschließen. Betet kurz und verständlich, dass wir auch Amen sagen können und uns alle daran beteiligen können. Wer fängt an?